Die Macken des Mr. Monk. Er hat auf unseren Bildschirmen schon oft für Heiterung gesorgt und dem einen oder anderen von uns auch ein Schmunzeln entlockt. Die Rede ist von Mr. Monk, dem etwas verrückt anmutenden Ermittler. Doch welche ernstzunehmende Krankheit sich hinter seinem Verhalten verbirgt, ist den meisten Zuschauern nicht bekannt. Trotz der Verharmlosung seines Leidens hat es auch ein Gutes, denn so wurde eine bis dato eher verborgene Krankheit öffentlich gemacht und auch enttabuisiert. Die Rede ist von der Zwangsstörung. Um etwas mehr über diese Erkrankung zu erfahren, haben wir Universitätsprofessor Dr. Martin Aigner, einem Experten auf diesem Gebiet, gebeten, uns mehr über dieses Thema zu erzählen. Herr Dr. Aigner, was unterscheidet nun allgemein Zwänge von alltäglichen Gewohnheiten und Ritualen?
Ja, alltägliche Rituale hat praktisch jeder Mensch. Zwänge haben nur einen Teil der Bevölkerung im klinischen Sinn. Alltägliche Rituale helfen man eher, den Tag zu bewältigen. Zwänge führen zu einer Beeinträchtigung im Leben.
Und wie äußern sich Zwangsstörungen und welche Symptome sind typisch?
Typisch für Zwang sind eben entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, die immer wieder auftreten, ohne dass der Patient es möchte. Aber er erkennt, dass es seine eigenen Gedanken sind oder seine eigenen Handlungen. Und das kann Waschen sein, das kann Ordnen sein, Putzen, Zählen. Oder eben auf der Gedankenebene kann es sein, dass unangenehme Gedanken sexueller Natur, aggressiver Natur, blasphemischer Natur sind, die sich aufdrängen, ohne dass der Patient das möchte.
Was sind typische Auslöser für derartige Störungen?
Da gibt es noch kein ganz klares Modell. Man bringt einen Teil der Zwangsstörungen in Verbindung mit immunologischen Störungen, zum Beispiel nach bakteriellen Infekten, dass es hier zu Autoimmunreaktionen kommt und dann in der Kindheit Zwänge auftreten können. Wahrscheinlich spielen traumatische Erlebnisse oder auch schwierige soziale Situationen eine Rolle. Man nimmt so an, dass es hier Kombination von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren gibt, aufgrund einer gewissen Empfindlichkeit, dass jemand dann einen Zwang entwickelt.
Und welche Behandlungen gibt es nun dafür und wie stehen die Chancen auf Genesung?
Behandlung kann man auf der einen Seite medikamentös mit Antidepressiva, die vor allem im Serotoninsystem wirken, die sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Manchmal braucht man auch Antipsychotika dazu, besonders wenn Tics eine Rolle spielen oder wenn eine geringe Einsicht in die Zwangssymptomatik da ist. Und dann gibt es die Verhaltenstherapie, wo im Zentrum sogenannte Exposition mit Reaktionsmanagement oder Reaktionsprevention steht. Das heißt also, dass die Patienten sich mit den angstspannungsinduzierenden Situationen konfrontieren und eben den Zwang nicht durchführen.
Und was versteht man unter einem Tic jetzt im Gegensatz zu einer Zwangsstörung?
Man könnte im Tic sprechen eine Art Mini-Zwang, das heißt, da gibt es eine sensorische Wahrnehmung, also zum Beispiel das Gefühl, die Brille sitzt nicht richtig und dann eine motorische Entladung, indem man dann eben die Nase runzelt und versucht, die Brille zu ordnen oder räuspern, dass man das Gefühl hat, irgendwas auf der Stimmlippe ist und dann räuspert man sich. Und wenn das immer wieder kommt, wird es als Tick genannt.
Und hat das wirklich eine klinische Bedeutung? Oder?
Klinische Bedeutung, Ticks können so in der Entwicklung auch normal auftreten. Also es kann sein, dass also Kinder Transient-Ticks haben in ihrer Entwicklung. Es kann aber auch ein Vollbild eines einer Tickstörung, das sogenannte Gilles-de-la-Tourette-Syndrom, sein, wo das dann schon zu einer schweren Beeinträchtigung führt. Das ist also multiple Ticks, also von vokalen bis motorischen Ticks, da sind, wo die Patienten oft sehr schwer beeinträchtigt sind.
Eine Art von Zwangshandlungen kennt man ja aus den Medien, dem Studium etc. und das ist der Waschzwang. Nun gibt es aber, wie schon gehört, auch noch andere Formen von Zwangshandlungen, zum Beispiel die Symmetrie- und Ordnungszwänge. Was genau versteht man nun unter einem Symmetrie- und Ordnungszwang? Wie entwickelt sich diese Form von Zwang?
Also die Patienten ordnen bzw. versuchen, Dinge symmetrisch darzustellen. Und es ist ihnen besonders wichtig, dass hier eben eine bestimmte Ordnung vollzogen wird. Das kann jetzt zum Beispiel die farbliche Ordnung der Pullover im Kasten sein oder dass eben das auch dann genau gleich gefaltet ist und ähnliche Dinge. Also wo der Inhalt eben in Richtung Ordnung geht.
Bei Zwangsstörungen gilt ja eine Lebenszeitprävalenz von 2,5%. Wie weit sind Symmetrie- und Ordnungszwänge in der Bevölkerung verbreitet?
Na, ein Teil der Patienten haben Symmetrie- und Ordnungszwänge. Oft treten die auch gar nicht alleine auf, sondern es kann durchaus sein, dass jemand, der mal einen Waschzwang hatte, auch Symmetrie- und Ordnungszwänge entwickelt oder auch parallel zum Beispiel Putz- und Ordnungszwänge auftreten können. Also das ist sogar gar nicht so selten.
Und gibt es da dann irgendeinen Auslöser, dass man jetzt vom Waschzwang zu einem anderen Zwang kommt?
Das können soziale Faktoren sein, dass jemand eben merkt, dass das für sein Leben besser funktioniert und dann wählt er das zum Beispiel.
Können Sie einige Beispiele nennen, beziehungsweise welche sind die häufigsten Symmetrie- und Ordnungszwänge und was war Ihr schwerster beziehungsweise interessantester Fall?
Na, es gibt Patienten, die eben sehr intensiv versuchen, zum Beispiel bestimmte Gegenstände im Kasten zu ordnen oder bestimmte Bereiche symmetrisch zu stellen, sodass es durchaus vorkommt, dass das so lange in Anspruch nimmt, dass sie dann also grobe Schwierigkeiten haben mit ihren sozialen Funktionen, also dass dann die Arbeit zu spät kommen, dass es dann Schwierigkeiten gibt oder dass es dann mit in der Partnerschaft ernsthafte Konflikte gibt, weil die Partner natürlich dann das auch schwer ertragen können.
Das heißt, Menschen, die an dieser Art von Zwängen leiden, sind sozial dann eher weniger integriert oder wie sieht das aus?
Also Patienten, die mit Symmetrie- und Ordnungszwängen, die ich kenne, sind schon integriert. Also es gibt durchaus auch Patienten, also mit Kontroll oder mit Ritualen oder mit Waschzwängen, die eher noch schlechter integriert sind. Weil es kann durchaus eben sein, dass die Partnerschaften ernsthaft darunter leiden, auch zum Teil zerbrechen.
Und wie sieht es mit der Unterstützung seitens der Familie aus? Was kann man als Angehörig unternehmen?
So initial machen manche eben die Zwänge dann mit, um den Patienten zu entlasten. Das ist aber nur eine sehr kurzfristige Strategie, die nur kurzfristig etwas bringt, weil schon nach kurzer Zeit wird es immer mehr und mehr und dann spüren die Angehörigen, dass sie das nicht mehr möchten und dann gibt es eben die ernsthaften Konflikte, die dann eben auch zum Beispiel zu Trennungen führen können. Also es ist eher günstig, nicht auf die Zwänge einzugehen und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Kann man jetzt sagen, wie es dazu kommt, dass genau dieser Zwang ausgeprägt wird und nicht zum Beispiel ein Waschzwang?
Das ist im Einzelnen jetzt schwierig zu sagen. Es kann der Grund sein, dass jemand zum Beispiel als Modell Eltern hat und er also in dieselbe Richtung geht oder er merkt, dass ihm Symmetrie- und Ordnungszwänge besser tun und hat halt hier Erklärungsmodelle, die für seine motorische Aktivität besser passen und er kann sich das besser, sozusagen den negativen Emotionen mit Ordnen besser abreagieren.
Sie haben vorher von Zwangsgedanken gesprochen, die die Zwänge begleiten. Welche gibt es da zum Beispiel bei den Symmetrie- und Ordnungszwängen?
Ja, dass es ganz wichtig ist, die in einer bestimmten Reihenfolge, sonst entsteht ein Chaos, das man dann nicht mehr in den Griff kriegt oder was werden die anderen sagen, wenn die merken, dass bei mir nicht alles in Ordnung ist. Also eher diese Gedanken, dass man auf der einen Seite Angst hat, dass man es unordentlich tituliert wird oder dass die anderen sagen könnten, der hat das nicht im Griff und auf der anderen Seite Angstgedanken, dass man es tatsächlich dann nicht im Griff hat, wenn man es nicht wirklich ordnet oder in eine gute Symmetrie bringt.
Und ab wann würden Sie empfehlen, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen?
Ja, also wenn das Leben eben beeinträchtigt wird, wenn man merkt, dass man zu spät kommt, wenn man mit der Hausarbeit nicht mehr zurechtkommt, wenn es Konflikte in der Partnerschaft gibt. Generell könnte man sagen, wenn also die Zeit pro Tag, wenn man das so zusammenzählt, mehr als eine Stunde ist, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, eine Hilfe aufzusuchen.
In der Therapie wird ja dann oft auch mit Exposition gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen?
Dass eben man versucht, diese Ordnung nicht herzustellen, dass man eben die Unordnung herstellt, die Symmetrie zerstört und das auch entsprechend dann Emotionen provoziert und mit den Emotionen umgehen lernt. Wichtig dabei ist, dass der Patient nicht kognitiv vermeidet, das heißt, dass er nicht sich dann denkt, das repariere ich dann später. Dann ist es eben keine Exposition, weil dann geht sehr schnell die negative Emotion runter, beziehungsweise kommt auch gar nicht drauf, weil er eben sich denkt, das kann ich später auch noch reparieren.
Wie hoch sind da die Erfolgsraten? Gibt es überhaupt Chancen auf vollständige Heilung?
Das ist beim Zwang also große Schwierigkeit. Man kann so Daumen-mal-Pi-Regeln machen, dass man etwa 2/3 der Zwangspatienten helfen kann, um etwa 2/3 Symptomreduktion. Also eine hundertprozentige Symptomreduktion kann man nicht versprechen, weder mit den Medikamenten noch mit der Psychotherapie. Also da geht es um Reduktion der Symptome, einen besseren Umgang mit den Emotionen, einen besseren Umgang mit der Zwangssymptomatik, sodass das eben nicht so stark das Leben beeinträchtigt.
Und kann man dann die medikamentöse Behandlung auch abbrechen, wenn das zum ersten Mal aufgetreten ist? Und
Ja,
dann versucht
durchaus.
man ja.
Also es gibt nicht so diese Langzeituntersuchungen, also es gibt eher nur mehrere Kurzzeituntersuchungen, wo man eben so weiß, dass da relativ lange Latenz ist, bis es anspricht. Man braucht also mal 6 bis 12 Wochen, dass man sagen kann, die Therapie hat angesprochen oder eben nicht. Und dann ist es durchaus so, dass wir, je nachdem, wie stark die Zwangssymptomatik ist, auch empfehlen, nach einer gewissen Zeit, nach 1, 2 Jahren, auch wieder mal versucht, das auszuschleichen und zu schauen, ob das dann stärker wieder wird oder ob das eben in einer stabilen Situation bleibt.
Ist diese Störung bei Frauen oder Männern häufiger und kommen sie auch schon bei Kindern vor oder entwickeln sie sich erst später?
Also Männer und Frauen sind ungefähr gleich häufig betroffen. Kinder können auch schon Zwänge entwickeln. So transient kann das durchaus sein, dass Kinder zum Beispiel ihre Schlapfen ordnen, einmal so um das 3. Lebensjahr und auch um den Schulbeginn, ohne dass das jetzt gleich sehr pathologisch ist. Aber es gibt auch schon eben schwere Zwangsstörungen, die in der Kindheit beginnen, wo das oft so Übergang komplexe Tics-Tics-Zwangsstörungen gibt. Typischerweise ist es aber so, dass die eher im jüngeren Erwachsenenalter bis in, also nach der Pubertät der Beginn ist, wobei die Frauen eher einen späteren Beginn haben als die Männer.
Und die Kinder werden dann auch schon mit Medikamenten behandelt. Gibt es da speziell
Gibt es auch
was?
Untersuchungen, dass also bei schweren Zwangsstörungen, man würde aber vorher natürlich die Verhaltenstherapie als erste Wahl bei Kindern und erst wenn da kein Ansprechen ist, dann kann das Sinn machen, auch mit Antidepressiven zu behandeln. Also gibt es extra auch Untersuchungen bei Kindern.
Dankeschön, Herr Dr. Aigner, für das Interview und für Ihre Zeit.
Gerne.
Zusammengefasst kann jetzt gesagt werden, dass die Wahrscheinlichkeit in seinem Leben an einer Zwangsstörung zu erkranken 2,5% beträgt. Diese Erkrankung tritt bei Männern und Frauen gleich häufig auf, wobei sich bei Frauen solche Störungen erst später entwickeln. Der Unterschied zwischen alltäglichen Gewohnheiten und Zwängen liegt darin, dass alltägliche Dinge helfen, den Alltag zu erleichtern, während Zwänge ihn beeinträchtigen. Allgemein bei Zwangsstörungen wird zwischen Zwangshandlungen und Zwangsgedanken unterschieden. Sie treten auf, ohne dass der Patient es möchte, aber er weiß auch, dass es seine eigenen Gedanken und Handlungen sind. Eine spezielle Art von Zwangsstörungen sind Symmetrie- und Ordnungszwänge. Ein Beispiel dafür wäre, dass zum Beispiel jemand, der unter einem Symmetrie- und Ordnungszwang leidet, seine Kleider nach Farben ordnen muss. Oft treten Symmetrie- und Ordnungszwänge zusammen mit anderen Zwangsstörungen auf, wie zum Beispiel einem Wasch- oder Putzzwang. Bezüglich der sozialen Integration kann man sagen, dass die Betroffenen von ihren Familien Unterstützung erfahren, aber es auch häufig zu einem Bruch kommt, da die Familien die Zwänge ihrer Lieben mitmachen und diese auch immer mehr werden und auch Partnerschaften leiden unter so einer Art von psychischen Störung. Behandlungsformen sind zum einen Medikamente und zum anderen verschiedene Arten von Therapien, wie zum Beispiel der Verhaltenstherapie. Durchschnittlich kann man 2/3 der Betroffenen helfen, aber eine 100%ige Symptomreduktion ist nicht möglich. Als Faustregel kann man hernehmen, dass es Zeit ist, sich Hilfe zu suchen, wenn der Alltag durch solche Zwangsgedanken oder Handlungen beeinträchtigt ist.